Und dann habe ich so ein bisschen tiefer reingeguckt und dann habe ich so gemerkt, ja, Aussagen zu Männer und Frauen, zu Rollensachen, zu Gender, irgendwelche Nähe zu irgendwelchen rechtslastigen Sachen. Und irgendwie fand ich das nicht so ganz greifbar.
Wenn ich den Eindruck habe, dass er einen Autoritätsanspruch eigentlich stellt und sich zu extrem vielen Themen äußert, wo dann in der Flut der Postings, der Videos gar nicht mehr so ersichtlich ist, was denn die Kernpunkte sind.
Aber er bedient diese sehr einfache Schwarz-Weiß-Malerei und die Sehnsucht der Menschen danach. Erklär uns doch das Leben mal ganz einfach und er sagt, ja, so ist es. Und dann hören sie ihm zu und sagen, ja, okay.
Und dann ist für mich schon die Frage, warum die anderen Religionen abgewertet werden sollen. Also lieber die anderen. Wenn nebendran der Islam noch verhöhnt würde, wäre es dann besser. Und dann die dritte Frage eigentlich, warum, also wenn es das Abendmahl ist, warum stört mich dann, dass Drag Queens und queere Menschen teilnehmen?
Heilige und Halunken, das ist der Podcast rund um die Frage nach Gott, Glaube und den Menschen. Theologie, Menschen, Welt. Ich lade mir hier schon eine ganze Weile lang Menschen ein in den Podcast, die mich interessieren und komme gerne mit ihnen ins Gespräch darüber, was sie so glauben, was ihr Leben ausmacht und über diejenigen Themen, die meine GesprächspartnerInnen so mitbringen. Und ich tue das aus meiner Profession heraus. Ich bin Theologe und habe einen soziologischen Hintergrund. Und ihr wisst, ich beschäftige mich schon seit längerem mit neocharismatischen Strömungen, mit theologischem Populismus und geistlichem Missbrauch. Und in diesen Zusammenhängen komme ich nicht daran vorbei, mir eben auch das Gebetshaus in Augsburg anzugucken und eben auch dessen Gründer, Dr. Johannes Hartl. Und mit meiner Kritik, die ich an verschiedenen Stellen schon angebracht habe, was seine Theologie angeht, seine Arbeit, damit bin ich längst nicht alleine. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal Menschen eingeladen, die auch kompetent sind und die auch etwas zu sagen haben und die auch durchaus kritisch sind. Und so unterhalten sich heute Cordula und Moritz mit mir über Dr. Hartls letzten Aufreger und ja, unsere jeweiligen Bedenken seiner Person gegenüber, seinem Team und dem Unternehmen des Gebetshauses gegenüber. Und auch sein Projekt, sein neues Projekt Eden Culture wird erwähnt und auch darüber kommen wir ins Gespräch. Zu meinen Gästen, zu meinen GesprächspartnerInnen. Cordula, sie ist Gemeindepädagogin in der evangelischen Kirche und sie arbeitet mit Kindern und Jugendlichen. Sie hat katholische Wurzeln und sie ist in der DDR aufgewachsen. Sie sagt selbst, dass sie in diesem Umfeld gewissermaßen gemerkt hat, dass zwischen dem staatlich verordneten Atheismus und dem gelebten Glauben in der Familie mehrere anteilige Wahrheiten zu finden sind und es längst nicht nur einfach nur die eine Wahrheit gibt. Moritz, er ist Pastor der evangelischen methodistischen Kirche in Baden-Württemberg, genauer gesagt in Metzingen, und er hat einen gewissen Entwicklungsprozess hinter sich, und zwar hat er in den letzten 2 Jahren sich im Rahmen von einem Veränderungsprozess seiner Kirche damit beschäftigt, wie heute Kirchen auftreten und welche unterschiedlichen Ausdrucksformen Glaube in der heutigen Zeit findet und finden kann. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit diesen beiden kompetenten GesprächspartnerInnen und freue mich, dass ich hier Stimmen zu Gehör bringen kann, die ebenso kritisch auf die Entwicklung des Gebetshauses und der zugrunde liegenden Theologie des Dr. Johannes Hartls schauen. Und ich freue mich auch auf eure Kommentare, auf eure Rückmeldung und darüber, dass ihr das fleißig teilt und ja, den Diskurs gewissermaßen damit ausweitet und vertieft. Und jetzt bleibt mir nichts anderes zu sagen als viel Vergnügen und gute Unterhaltung mit dem Gespräch von Cordula, Moritz und mir. Ganz herzlich willkommen, liebe Heilunken-Freundinnen und Freunde. Wir sind Heilige und Halunken hier mit Gästen. Wir sind zu dritt hier. Ich begrüße in unserer Mitte zum einen Cordula. Hallo Cordula.
Hallo.
Und Moritz. Hi Moritz.
Hallo Thomas und hi Cordula.
Schön, dass ihr beide da seid. Ich habe einfach mal einen Aufruf gestartet, weil ihr habt es ja schon festgestellt, auf unserer Seite gibt es viel Auseinandersetzung zum Thema Gebetshaus, zum Thema Dr. Johannes Hartl. Und mir wird oft nachgesagt, dass ich mich zu sehr an dieser einen Person abarbeiten würde. Und ja, das, was nicht immer abbildbar ist, ist, dass ganz, ganz viele sich mit ihm auseinandersetzen und ganz, ganz viele Kritik äußern. Und in den Chats, in den Privatnachrichten sehe ich das dann auch immer, dass sich Menschen da einfach noch mehr Öffentlichkeit wünschen, noch mehr Kritik in der Öffentlichkeit, weil sie das große Problem sehen, dass viele ihn unterschätzen in der Gefährlichkeit, dass viele die Zusammenarbeit unterschätzen und seine Bedeutung für andere christliche Gruppierungen, die ihn gewissermaßen so als cooles, charismatisches Aushängeschild verwenden, um ihrer Religiosität, die auch Schwierigkeiten mit sich bringt, einfach ein Gütesiegel zu verleihen. Und ihr habt im Vorgespräch mir schon ganz viel davon erzählt. Und ich würde einfach euch bitten, gar nicht so sehr mit eurer Person vielleicht einzusteigen, sondern eher mit einer inhaltlichen Frage oder einer inhaltlichen Antwort. Wenn du den Namen Dr. Johannes Hartl hörst, was kommt dir da in den Sinn als erstes? Woran denkst du, wenn du seinen Namen hörst? Wer mag, kann beginnen und dann schließt sich dann der andere oder die andere an.
Ich fange mal an. Für mich hängt da eine große Ambivalenz dran. Ich bin seit ungefähr 2,5 Jahren bei Insta und bin dann so in der kirchlichen Bubble, in der liberal-progressiven Bubble so ein bisschen verortet und bin dann bei Leuten auf ihn gestoßen und habe dann geguckt, ja, was ist denn das nun für einer? Und fand dann zuerst so Sätze, wo ich dachte, ja, da kann man ja nichts dagegen sagen. Ne? Irgendwas über Selbstwert und solche Sachen oder Umgang mit Kindern. Und das klang irgendwie alles immer so ganz, ja. Aber er wurde halt andererseits von Leuten, die ich sehr schätze auf Insta, sehr kritisiert. Und dann habe ich so ein bisschen tiefer reingeguckt und dann habe ich so gemerkt, ja, Aussagen zu Männern und Frauen, zu Rollensachen, zu Gender, irgendwelche Nähe zu irgendwelchen rechtslastigen Sachen. Und irgendwie fand ich das nicht so ganz greifbar. Ja, und deswegen fand ich das mit diesem Aufruf jetzt ganz gut, sich mal auszutauschen und mal zu schauen, was ich von euch da auch noch hören kann und lernen kann.
Also was sehr diffuses, ne? Also irgendwie, da schleichen sich positive Dinge ein und dann irgendwie kritische Aspekte, die du nicht so richtig greifen kannst, ne? So.
Ja.
Okay, danke. Moritz, wie ist es bei dir?
Ja, ich bin Pastor in der evangelisch-methodistischen Kirche und bei uns so im evangelisch-freikirchlichen Milieu, würde ich mal sagen, hat Johannes Hartl eine große Strahlkraft und ist so eine Art Gatekeeper für alles, was vernünftig irgendwie verantwortbar ist. Und so wird er auch gerne genutzt und gesehen. Also wenn irgendwelche Veranstaltungen oder Formate sind, dann gehen da auch gerne Leute von uns oder von anderen Freikirchen, evangelischen Kirchen hin, weil sie ihn als sehr charismatisch schätzen. Und ich würde ihm auch auf jeden Fall attestieren, dass er einen guten Sinn für Ästhetik hat und weiß, wie Social Media funktioniert. Und er kann da besser kommunizieren als viele andere kirchliche Player. Also das würde ich auf jeden Fall so sehen. Kritischer wird es dann, wenn ich den Eindruck habe, dass er einen Autoritätsanspruch eigentlich stellt und sich zu extrem vielen Themen äußert, wo dann in der Flut der Postings, der Videos gar nicht mehr so ersichtlich ist, was denn die Kernpunkte sind. Und da würde ich sagen, Frömmigkeitsstil ist so das eine, aber dann, wenn es inhaltlich politisch wird, dann hätte ich schon ein paar Fragezeichen und deshalb freue ich mich auch, hier ins Gespräch zu kommen und dann vor allem über diesen Podcast hinaus noch mit der Community auch einfach Erfahrungen, Eindrücke und ja. So, die Perspektive auf Religion in unserer Gesellschaft eigentlich zu besprechen.
Auch interessant, bei dir höre ich raus, dass es halt auch um einen Aspekt der Professionalität geht. Also für welche Themen ist er wirklich ein geeigneter Ansprechpartner? In welchen Bereichen kann er das wirklich sein? Ich denke da zum Beispiel auch an ein Format, zu dem er eingeladen wurde als geistlicher Begleiter. Da habe ich sehr stark interveniert, weil ich dann so meinte, also bei uns gibt es da ganz klare Kriterien für, wann man wirklich sich auch geistlicher Begleiter oder Begleiterin nennen kann. Es ist eine Ausbildung, es ist nichts, was man einfach so durch Erfahrung, glaube ich, sich drauf schaffen könnte. Und nichtsdestotrotz wird er für verschiedene Aspekte eingeladen, weil so grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass er Gelehrter ist, ein Universalgelehrter, jemand, der viel Erfahrung im Bereich von Leading hat, also Gruppen zu leiten, religiöse Gruppierungen anzuleiten und auch irgendwie, ja, ein guter geistlicher Mensch zu sein mit viel Weisheit und Erfahrung. Ne? Also so wirkt das oft. Kommen wir gleich nochmal sicher darauf zu sprechen. Ihr habt jetzt viel angerissen. Wir werden oft mit dem Aspekt konfrontiert oder mit der Nachfrage, wo kannst du das belegen? Wo hast du Beispiele? Kannst du das festmachen an irgendwas? Hast du Zahlen? Hast du ein Zitat? Wenn wir jetzt mal auf das Kritische gucken, das ihr mit der Person Dr. Johannes Hartl verbindet, wo sträubt es euch konkret? Wo habt ihr konkret Bauchschmerzen? Wo könnt ihr das festmachen, dass es nicht einfach nur ein ungutes Gefühl ist, sondern dass es auch ein bisschen handfester zugeht, ne? Also was passiert da eigentlich an Problematischem? Wer mag? Also es gibt ja diverse Videos, die ihr euch vielleicht angeguckt habt. Moritz, du hast es gesagt, also diese Gentleman-Schule wäre vielleicht auch etwas. Unser Gespräch oder dass wir zusammen in Kontakt gekommen sind, hatte einen Auslöser. Und zwar ging es da um die Olympiaeröffnung unter anderem, wo er sich dann auch über die Anfangsszene sehr echauffiert hat und dazu auch ein eigenes Video angefertigt hat und publiziert hat. Und darüber ist ja auch sicherlich viel zu sagen. Also vielleicht einfach ein, zwei Dinge rausgreifen. Wo liegen Probleme für euch?
Ich kann gerne mal anfangen mit diesem Olympia-Video. In meiner Bubble oder in vielen christlichen Medien ist das ja rauf und runter diskutiert worden, schon in den letzten Wochen. Also es gab zuerst eine Empörungswelle, die eben in dieser Szene auf der Brücke, auf der Seine mit den Drag Queens das letzte Abendmahl erkannt haben oder gemeint haben zu erkennen. Da wurde einfach eine Szene dargestellt, wo verschiedene Drag Queens ein Festmahl inszeniert haben. Es wurde dann danach zuerst argumentiert, dass gar nicht das letzte Abendmahl von Da Vinci porträtiert wurde, sondern eben das Festmahl der Götter, also ein unbekannteres Gemälde, wo dann die griechischen Götter und auf dem Olymp sozusagen ein Festmahl feierten. Und das hat bei Hartl sehr sauer aufgestoßen. Also in diesem ja fast halbstündigen Rant echauffiert er sich darüber, dass man ja mit dem Christentum das machen kann. Also hier Blasphemievorwürfe wurden aufgestellt und natürlich die Vermutung, dass man sich das mit anderen Religionen, vor allem mit dem Islam, nicht trauen würde. Und da habe ich schon direkt in meiner Reaktion, als ich das gesehen habe, also die Eröffnungsfeier, habe ich mir auch angeschaut. Da habe ich gar nicht so wirklich was Verwerfliches erkannt. Ich habe aber nachvollziehen können, woher jetzt dieser Reflex kommt, das letzte Abendmahl da zu erkennen, weil später haben dann auch Darstellende gesagt, dass das durchaus mitgeschwungen ist. Also da wurde schon angespielt und gleichzeitig auf Da Vincis letztes Abendmahl wurde in der Popkultur schon unzählige Male angespielt, also rauf und runter von den Simpsons über weiß ich wo. Alle können darauf Bezug nehmen, weil es einfach ein allgemein wiedererkennbares Stück Kunst ist. Die Frage, ob da jetzt wirklich das Abendmahl historisch dargestellt wird bei Da Vinci, die müssen wir, glaube ich, nicht stellen. Also zu der Zeit Jesu haben die Leute nicht am Tisch gesessen, vor allem nicht nur auf einer Seite. Sie waren nicht alle weiß und haben da irgendwie so in die Kamera geguckt, dass Leonardo dann 1500 Jahre später das auch zeichnen konnte. Von daher, also ich verstehe gar nicht so richtig ursprünglich, warum die religiösen Gefühle verletzt werden, wenn Bezug genommen wird auf ein Renaissance-Bild und nicht mal auf eine biblische Darstellung. Und dann ist für mich schon die Frage, warum die anderen Religionen abgewertet werden sollen. Also lieber die anderen. Wenn nebendran der Islam noch verhöhnt würde, wäre es dann besser. Und dann die dritte Frage eigentlich, warum, also wenn es das Abendmahl ist, warum stört mich dann, dass Drag Queens und queere Menschen teilnehmen? Das ist eigentlich so die Frage, die für mich so ganz groß drüber steht. Warum kam dieser Shitstorm vor allem im rechtskonservativen Raum, würde ich mal sagen, die offensichtlich eine Gesellschaft wollen, in der Queere und Drags unsichtbar bleiben. Weil für mich, und jetzt spreche ich mal aus methodistischer Perspektive, bei uns ist das Abendmahl jetzt nicht wie im Katholizismus ganz so hoch mit Eucharistie, aber auch bei uns ein Sakrament und in unserem Verständnis ein Gnadenmittel. Wir feiern ein offenes Abendmahl. Alle können kommen, Kinder, ob sie zugehörig sind oder nicht. Wir feiern das mit Traubensaft und Brot und alle, die wollen, dürfen teilhaben. Und deshalb war es für mich eigentlich eine sehr gelungene Darstellung, wenn man sagt, alle auf dieser Welt, alle auch Diskriminierten, alle auch Minderheiten haben Platz an diesem Tisch, den Jesus Christus deckt. Und ja, genau, also da kommt ganz vieles bei mir zusammen. Und Johannes Hartl, ja, man kann ihm zuhören, zuschauen und vielleicht nachvollziehen, wo ich die Probleme sehe.
Da habe ich schon ganz vieles an, das ich anknüpfen möchte, würde. Doch vorher, Cordula, möchtest du noch etwas ergänzen, was eigenes oder daran anknüpfend etwas sagen?
Ja, ich knüpfe gern bei dem Abendmahl nochmal an. Es gibt ja viele Motive, die im Christentum vorkommen und biblisch begründet sind, die aber allgemein in der Antike sehr verbreitet waren. Und das Festmahl ist ein solches Motiv. Das hat doch nicht das Christentum für sich alleine gepachtet, sondern alle anderen Religionen, alle anderen Kulturen, die zu der Zeit in der Gegend zugange waren, haben diese Motivik auch. Deswegen ist das Festmahl des Dionysos und das Abendmahl, ja nun, da sitzen Leute an einem Tisch und essen. Das ist ein so einfaches und so universales Motiv, beziehungsweise für uns ja adaptiert, weil damals haben sie gelegen und jetzt sitzen sie am Tisch, aber wir denken uns, dass sie am Tisch sitzen. Deswegen sehen wir das bei diesem Motiv, sehen wir gleich das Abendmahl, auch wenn es ganz was anderes war. Und wenn jetzt Leute, die christlich geprägt sind, das sehen und zuerst diesen Impuls haben und reagieren. Und dann kommt die Korrektur. Leute, wir reden über Olympia und da sitzen die Götter des Olymp am Tisch. Gibt doch Sinn zusammen. Dann müsste man ja in dem Moment sagen, ach, upsi, da habe ich mich ja ein bisschen verrannt und fühle mich jetzt angegriffen für etwas, was ja gar nicht der Fall ist. Also gut, dann rudere ich zurück und sage, ja, okay, sorry. Ja, also in dem Moment könnte man auch sagen, oh, ich habe jetzt den ganzen kulturellen Kontext da nicht auf dem Schirm gehabt und könnte sich da wieder ein bisschen zurücknehmen. Und dann das, was du auch schon gesagt hast, Moritz, Jesus hat mit den Leuten abgehangen, die am Rande der Gesellschaft waren. Jesus hat mit den offiziell als Sündern verschrienen am Tisch gesessen. Ja, er hat sich zu dem Betrüger, zu diesem Zöllner an den Tisch gesetzt. Er hat mit Prostituierten abgehangen, sich von einer Prostituierten die Füße waschen lassen, alles. Ja, und jetzt regt man sich darüber auf, dass Leute, die man als am Rand der Gesellschaft stehend empfindet, auf einmal da am Tisch sitzen. Es ist doch absurd. Also wenn man sich auf diesen Jesus bezieht, dann kann man an dieser Darstellung, auch wenn man es als das Abendmahl fehlinterpretieren würde, nichts Verwerfliches finden. Ich sehe den Punkt einfach nicht.
Das, Cordula, was du da gerade beschreibst, trifft für mich den Punkt ziemlich gut. Also auf der einen Seite hat Moritz das ja auch schon deutlich gemacht. Das geht ja erstmal darum, dass es irgendwo eine Kunstvorlage gibt, dass man diese Kunstvorlage verwendet hat, um etwas darzustellen. Es hatte eine Zielrichtung, man wollte Vielfalt darstellen, man wollte Inklusion darstellen, auch was Antidiskriminierendes vielleicht. Und das mit einem Fest verbinden, das ja irgendwie auch politisch ist, das ein Politikum ist, weil Sport hat immer auch was Politisches, wenn da Nationalitäten gegeneinander antreten. Und Hartl gibt sich ja als Kulturversteher. Also er erzählt ja erstmal über die Geschichte von Platon, das Gastmahl mit Sokrates und so. Also er kann das einordnen und das ist der Trick, den er ja immer verwendet. Er zeigt erstmal den Diskurs, er weiß, das einzuordnen, er kann sich geben als jemand, der Dinge weiß, der die Terminologie beherrscht, der einfach Leuten deutlich macht, ich bin hier ein Akademiker, der Dinge einordnen kann, der auch die Bedeutung nochmal einordnen kann, denn das, was er relativ schnell klar macht, ist, das ist eine tolle Show, eine tolle Veranstaltung, großes Lob, wunderbar. Ganz tolle Sachen und dann streut er Formulierungen ein. Ja, da wurde Jesus als übergewichtige Lesbe dargestellt. Da gab es nur Drag Queens, also Frauen, die als Männer angezogen sind, Männer, die als Frauen angezogen sind. Also er verwechselt das alles, weil ihm das so egal ist. Also drückt damit ja aus, wie wenig wertschätzend er diesen Menschen gegenüber ist. Dann geht es darum, dass er ganz viele sexuelle Gesten sieht, dass ganz viel Transsexualität dargestellt wird und das geht ihm zu weit. Und dann kommt er auf die Kunstfreiheit zu sprechen und geht von der Symbolmacht aus, ne? Weil es sich um einen öffentlichen Raum handle und das, was dort an Kunst präsentiert wird, hat einen politischen Wert für die Öffentlichkeit. Und da kommt jetzt der springende Punkt, den er kritisiert. Die kleine Minderheit diktiert den Medien, diktiert der Mehrheit, diktiert der Welt, was sie zu sein hat, wie sie Vielfalt zu gestalten habe und wie sie solch ein Fest auch darzustellen habe und eben auch, dass Religion keine Rolle spiele, sondern höchstens dazu dienen kann, Parodien herzustellen oder Parodien anzubieten. Also das, was er ja macht, ist eine Argumentation aufzumachen, die wir aus dem rechten Spektrum sehr gut kennen, dass es eben immer darum geht, die Minderheit zu kritisieren. Die Minderheit diktiert uns etwas, die grün versiffte linke Medienlandschaft diktiert uns eine Einzelmeinung oder die Meinung einer Minderheit. Ich würde sagen, das ist für mich so der Rahmen, in dem sich das bewegt. Und da gibt es ganz viel Wertschätzendes, ganz viel Beachtliches, weil er wirklich sich als guter Redner, der viel weiß, darstellen kann. Wenn ich das so sage, wie hört sich das für euch an? Könnt ihr damit was anfangen? Könnt ihr da mitgehen?
Da sehe ich ja gerade die Gefahr, wenn einer sich als guter Redner und als versierter Kenner der Geschichte und als Mögliche präsentiert, und dann aber so etwas, was sich ja nun schon längst als Irrtum herausgestellt hat, sich daran immer noch hochzieht, dann müssen doch die Leute, die ihm jetzt folgen und anhängen und ihn toll finden, die müssen doch genau dann denken, oh, dann muss es ja nun wirklich besonders schlimm sein. Und es hat sich ja über diese ganze Streiterei wirklich sehr vieles sehr, sehr zugespitzt, so in den Diskussionen auf Social Media zumindest. Und das ist gerade die Gefahr, dass man mit solchen Sachen wirklich da richtige Spaltung bringen kann, statt einfach zu sagen, hey Leute, beruhigt euch mal, es ist nicht so, wie ihr denkt, es ist ein bisschen anders, das Motiv ist universal. Also man hätte da auch vermittelnd wirken können. Man muss nicht noch polarisierend wirken. Und sowas ärgert mich dann wirklich, wenn es jemand ist, der besonders viel Einfluss hat und der unglaublich viele Follower hat. Wenn er schreit, das geht gar nicht, dann schreien die auch alle, das geht gar nicht. Und so kann man auch Radikalisierung betreiben.
Worin liegt für dich die Polarisierung in seinen Äußerungen, in dem konkreten Fall? Was bringt Spaltung an dem, was er da sagt und tut?
Ja, also dass er das Ganze als Diskreditierung des Christentums angesehen hat, dass er gesagt hat, ja, jetzt aufs Christentum darf man eindreschen, aber wenn es jetzt Islam gewesen wäre, dann hätte man es ja nicht sagen dürfen. Also erstens, das ist jetzt ja gar nicht bewiesen, das stellt er jetzt erstmal so in den Raum. Und das ist auch eine Art Opferrolle, in die er das Christentum dann so schiebt, dass er sagt, ja, auf dem Christentum darf man ja rumhacken und an den eigenen kulturellen Wurzeln darf man ja graben und wir haben ja gar kein Gegenbeispiel jetzt. Es ist ja gar nicht etwas für eine andere Religion auch so, ja, oder keine solche Sache jetzt aufgetreten in dem Zusammenhang. Kann man ja erstmal behaupten, und dann fühlen sich die Christen jetzt angegriffen. Ja, sie fühlen ihre Werte, ihre Sachen fühlen sich verunglimpft und meinen, jetzt müssten sie aber dagegen halten und das verteidigen. Und das finde ich, sollte er gerade, weil er so einen Einfluss hat und weil er so viele Follower hat, ist das keine gute Sache, so etwas zu tun. Man hätte vermittelnd wirken können, man hätte gerade sagen können, ich habe mich geirrt. Das wäre wirklich mal eine demütige Geste, weil er an manchen Stellen ja irgendwie auch sagt, ja, mit Demut und man soll nicht immer glauben, dass man immer recht hat. Das ist sowas seltsam, sowas sagt er, aber selber versucht er dann den Eindruck zu erwecken, dass er aber doch immer recht hätte. Also das fiel jetzt in anderen Posts oder so. Auf Insta fiel mir das so ein bisschen auf. Und ich dachte, gucke mal an, das könnte man direkt auf dich anwenden und schon würde sich alles relativieren. Aber irgendwie ist dann da so die Schranke, ne? Er kommt so kompetent rüber, dass man ihn halt nicht in Frage stellt.
Hat ja auch irgendwie dieses Medium, diese Art des Vortrags, ne? Also es gibt ja niemanden, der mit ihm im Gespräch ist. Es gibt keine Interviewsituation. Es gibt keine VertreterInnen der besprochenen Gruppen, ne? Das halte ich nun mal hier an dieser Stelle fest. Aber vorher möchte ich gerne noch Moritz das Wort erteilen. Bitteschön.
Ja, ich finde es zumindest gewagt, aus kirchlicher Position Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit zu verteidigen und das auf dem Rücken von queerer Präsenz. Also ich verstehe Vielfalt schon so oder in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, dass Menschenrechte nicht in Frage gestellt werden und dass zu Menschenrechten gehört, dass Menschen sich und ihre Sexualität und alles Weitere ausleben können. Und das einzig Mögliche für queere Menschen wäre ja anscheinend, dass sie unsichtbar bleiben. Also, und das von einem katholischen Theologen zu hören, mit der ganzen Schuldgeschichte, die alle Kirchen auf sich geladen haben, in Menschenrechtsfragen oder in Fragen von sexueller Identität, das macht mich schon einfach nur traurig. Also ich meine, dass Kirche eigentlich Räume bieten müsste, damit Menschen eben miteinander schauen können, wie kann gutes Leben gelingen. Also so verstehe ich zumindest den kirchlichen Auftrag. Und da würde ich mal zuerst zurückschauen und gucken, wo habe ich mich als Kirche, als Institution schuldig gemacht und wie können wir als Einzelpersonen daran arbeiten, tatsächlich eine offene himmlische Gesellschaft irgendwie zu gestalten und zu leben. Und da hilft es für mich nicht, wenn einzelne anderen versuchen vorzuschreiben, wie sie jetzt ihr Leben oder so inszenieren oder ihre Sexualität. Und für mich war Olympia eigentlich so ein Fest, also Olympia in Paris, eine Inszenierung dieser freien Gesellschaft, auch in vielleicht Abgrenzung zu anderen Sportveranstaltungen, wo das nicht möglich war. Also so die Eröffnungsfeier in Peking oder so 2008, wo Tausende von Menschen synchron bis ins letzte Detail durchprogrammiert sind. Das war in Paris ja gar nicht so. Da war schon alles etwas chaotisch und für mich eigentlich schön. Aber darüber lässt sich streiten. Und ich würde sagen, mit dieser Ästhetik, die er vorschiebt und die er bewundert, schafft er es dann, sich eine Lücke zu machen, wo dann sein eigentliches Argument kommt. Und das ist meiner Meinung nach in dem Falle, menschenverachtend.
Interessant ist ja, dass er das wendet. Also es geht ja nicht darum, dass eine Minderheit endlich die Bühne bekommt, um gesehen zu werden, um als Realität einer Gesellschaft wahrgenommen werden zu können, sondern diese kleine Gruppierung drängt sich auf mit ihrer Sexualität, geht gewissermaßen der Mehrheit auf den Sack und diktiert gewissermaßen denen ihre Art, mit Sexualität umzugehen. Das ist ja sein Argument. Würdest du also sagen, er hat eine andere Wahrnehmung, eine falsche Wahrnehmung? Also wie kann man das ins Wort bringen? Weil ihr habt ja wirklich diametral andere Einschätzungen dieser Eröffnungsszenerie.
Naja, also ich würde schon sagen, dass es schwierig ist, von einer dominanzgesellschaftlichen Position, und da würde ich die katholische Kirche mit allem drum und dran immer noch für sehen, aus dieser Position zu behaupten, das andere sei zu laut, zu schrill, zu aufdringlich. Das ist für mich einfach nicht passend. Also wenn ich versuche, aus einer diskriminierten oder aus einer randständigen Position Aufmerksamkeit zu erlangen oder versuche Teilhabe zu bekommen, dann muss das ja in irgendeiner Weise laut sein. Also wenn ich klein bin, muss ich groß sprechen, um überhaupt gehört zu werden. Die großen Institutionen müssen gar nicht so viel machen. Die sind ja schon da. Die sind schon in der Öffentlichkeit. Die haben schon ihre Wirkmacht. Und ich glaube, dass sich allgemeingesellschaftlich diese großen Institutionen gerade angegriffen fühlen. Also es ist nicht klar, welche Rolle Kirchen spielen, es ist nicht klar, welche Rolle große gesellschaftliche Player spielen, wer hat denn die Deutungsmacht, und da versucht Hartl eigentlich reinzugehen und zu sagen, hey, wir haben die, und zwar zu Recht, und die anderen müssen nach wie vor nach unseren Spielregeln spielen. Er kann das aber nicht mehr ganz so qua Amt und qua Institution machen, sondern macht es dann qua Inszenierung auf Social Media.
Das ist ein sehr cooler Punkt. Aus seinen Äußerungen, und das ist ja jetzt nicht die erste in dieser Art, hört man Religionschauvinismus raus, ne? Also die eine Religion ist besser als die andere und wir lassen zu, dass mit unserer Religion, dem Christentum so umgegangen wird und andere würden das nicht zulassen. Denn würde man gegen den Islam wettern, würden schon die Autos brennen, hat er original so gesagt in dem Text.
Ja.
Also das ist die Annahme, der Islam ist gewaltbereit, deswegen traut man sich nicht, Späße über den Islam zu machen. Und wir sind selber mitverantwortlich und tragen Schuld daran, dass mit unserer Religion so umgegangen wird und wir das auch selber zum Teil provozieren, zulassen oder auch aktiv mitmachen. Und also das ist, finde ich, das Skandalöse. Es ist genauso, wie du sagst, er stellt etwas dar, er nimmt einen Anlass, der aus der Gesellschaft kommt, der eine hohe Aufmerksamkeit hat, eine hohe Öffentlichkeit und verwendet das, um seine Botschaften einzustreuen. Und das ist interessant, weil er steht jetzt mit dem, was er da gesagt hat, auch nicht mehr auf katholischen Füßen, denn das Zweite Vatikanum hat das beendet, zu sagen, es gibt kein Heil außerhalb der katholischen Kirche. Das ist nicht mehr Lehrmeinung, aber das drückt sich aus in dem, was er sagt. Ne? Also da muss man auch vielleicht nochmal den konservativen Vertreterinnen und Vertretern sagen, die Hartl da abfeiern, das ist schon nicht mehr katholische Lehre tatsächlich.
Aber das ist ja erst 60 Jahre oder so.
Ja klar, es steckt tief in der DNA und das macht es halt auch so schwierig, weil natürlich Leute sich da bestätigt fühlen und das ist theologischer Populismus. Ich habe das schon mal in einem Artikel geschrieben. Da geht es eben darum, dass man pauschalisiert, vereinheitlicht, vereinnahmt, kleine Gruppierungen, denen etwas in den Mund legt, an Haltung vorgibt und dann sind das praktisch Gruppierungen, die der Argumentation dienlich sind. Die Muslime und so, die Türken und so, die Deutschen und die Christen und ne, also die Frauen. Also sobald man das eben so formuliert, ist es halt überhaupt nicht differenziert, überhaupt nicht mehr divers. Und das ist sein Trick. Und das hat Cordula auch gesagt, er wiegelt Menschen damit gegeneinander auf. Er bringt Spaltung zwischen Gruppierungen und er springt da auf Züge auf, die schon längst am Fahren sind. Ne? Also es ist eigentlich ein leichtes, da jetzt so eine diskriminierende, rechtskonservative Stimmung hochzuhalten. Ne? Und ich finde, das spielt er halt richtig gut auf der Klaviatur des Theologiepopulismus. Und ich würde euch gerne mal fragen, warum gelingt ihm das denn so gut? Also warum klappt das denn? Warum gibt es so viele Leute, die das konsumieren? Also ich meine, ihr beide, ihr guckt da so zwischen die Zeilen und sagt so, ey, da ist irgendwie was schief, was quer. Warum fällt euch das auf und anderen nicht?
Ich glaube, es ist so schön einfach. Also Menschen sind ja generell schnell mal verunsichert. Und wenn ich jetzt sehe, also ich sage jetzt mal, seit Corona hat eine noch größere Verunsicherung um sich gegriffen. Wie geht das zu auf der Welt? Wie kommen wir klar? Wie können wir leben? Also sie suchen irgendwie schon, auf wen kann man hören und wem kann man zuhören, wem kann man glauben? Und dann kommt er und erklärt ihnen die Welt so schön einfach. Und diese Welt ist leider nicht einfach. Die ist furchtbar komplex. Und es ist nicht wie in den Märchen, die wir als Kinder gehört haben. Da gibt's die Guten und da gibt's die Bösen und das ist ganz einfach und du erkennst die böse Figur auch gleich, ne? Aber er bedient diese sehr einfache Schwarz-Weiß-Malerei und die Sehnsucht der Menschen danach. Erklär uns doch das Leben mal ganz einfach und er sagt, ja, so ist es. Und dann hören sie ihm zu und sagen, ja, okay, so einfach kann es sein. Indem ich einer Gruppe bestimmte Eigenschaften zuschreibe und einer anderen Gruppe ganz andere Eigenschaften zuschreibe, dann kann ich die alle in einen Topf schmeißen. Dann muss ich nicht beachten, dass die ja vielleicht individuell sind. Und christlicher Glaube, was ist das eigentlich genau? Es gibt so viele unterschiedliche Strömungen von Theologie im Christentum. Selbst wenn ich nur den Katholizismus angucke, alleine da sehe ich schon ganz verschiedene Sachen. Und das ist so wunderbar, einfach alles in einen Topf zu schmeißen und zu sagen, jemand hat uns angegriffen. Und diese Vereinfachung halte ich gerade für eine Gefahr, statt den Leuten einfach zuzumuten, ja, es ist komplex und ja, ihr müsst euch ein bisschen bemühen und den Kopf anstrengen und auch mal dahinter gucken und nachdenken. Gerade in so einer komplexen Welt wollen es die Leute gern einfach haben und er bietet ihnen genau das.
Hartl sagt in dem Video, in dem besagten, dass die Gesellschaft derzeit, die jetzige, ganz viel Okkultes, Satanisches und eben auch Transsexuelles pushen würde. Also er bringt die Transsexualität mit dem Okkulten und Satanischen zusammen und sieht da schon Tendenzen auch in Eurovision, dass das gehypt wird. Ne? Führt da Bands an, die entsprechend auftreten und ja, nennt in dem Satz eben auch Transsexualität. Würdest du sagen, das ist ein Problem unserer Zeit, dass wir Okkultes, Satanisches und Transsexuelles hypen in unserer Gesellschaft?
Da muss man erstmal drauf kommen. Also ich sehe ja manchmal Sachen bei ihm, da denke ich, Junge, wie du darauf gekommen bist, weiß ich auch nicht. Ich wäre da nie drauf gekommen, dass Okkultes und Satanisches gehypt wird. Keine Ahnung. Also sicher gibt es das irgendwo. Vielleicht findet er manches, was einfach kritisch ist, also was kritisch mit traditionellen Sachen umgeht. Vielleicht findet er das schon okkult und satanisch. Vielleicht ist er da sehr, naja, das darf man halt nicht kritisieren. Das ist halt gleich Blasphemie oder so. Vielleicht ist er da sehr genau oder, was heißt genau? Nein, das ist
Im
nicht gut gesagt.
Prinzip ist es das ein Beleg dafür, was du gesagt hast. Er teilt die Welt in Schwarz und Weiß ein. Und es gibt theologische Möglichkeiten, so zu argumentieren, nämlich immer mit dem Bösen. Also ich will jetzt hier an dieser Stelle nicht sagen, dass es nicht das Böse gibt, das personifizierte Böse und so. Aber diese grundsätzliche Angst und dieses Hochhalten dieser Angst, dass innerhalb dieser Gesellschaft diese zwei Kräfte gegeneinander wirken würden und dass die einen VertreterInnen, die mich verunsichern, aufgrund zum Beispiel ihrer Sexualität oder alternativer Lebensmodelle, dass die sofort vom Teufel sind. Das ist eine maximale Vereinfachung und schürt die Ängste, noch exklusivistischer zu sein, sich noch mehr abzukapseln und die anderen auch als Feindbilder weiter zu instrumentalisieren. Ne? Also das ist die Figur, die Argumentationsfigur des Hartls, dass er das, was er zu kritisieren hat, in dieses Schema von Schwarz und Weiß, Gut und Böse packt und damit gewissermaßen ein Feindbild nochmal veranschaulicht, gegen das man handeln muss als Christin, als Christ. So. Moritz, du nickst so verständig. Kommt dir das bekannt vor?
Ja, also ich glaube, die Figur gibt es ja in allen Gruppen. Also wenn du Gruppenidentität herstellen möchtest, dann ist das einfachste Mittel, ein Wir innen gegen die außen zu konstruieren. Othering kann man das auch nennen und sich dann einfach überlegen zu fühlen. Ich glaube, das ist ein Mechanismus, der auf ganz vielen Ebenen Ausdruck findet und religiös auch schon immer gerne bespielt wurde. Also da findet man ja auch in biblischen Texten Beispiele für, wie die einen sich gegen die anderen positionieren oder den einen Gott auf ihrer Seite wissen und die anderen so abwerten können. Das wäre vielleicht eigentlich auch ganz spannend, wenn wir nochmal konkret in ein Video schauen wollen. Bei dem Video gibt es Gott eigentlich wirklich,
Gerne.
wo er so die große Frage stellt, also so die Auseinandersetzung mit dem Atheismus. Und für mich war in diesem Video ziemlich vieles so ganz gut dargestellt irgendwo, also so die klassischen Sachen, wie gehe ich mit Theodizee um? Ich finde es immer beeindruckend, wenn da jemand eine Antwort hat, aber ich bleibe da meistens eher Fragen zurück. Und an einem konkreten Beispiel würde ich es ganz gerne festmachen. Wer das anschauen will, kann direkt zu Minute 16, 20 skippen. Da sagt er, dass es ohne Gott keine Moral gäbe, beziehungsweise er bezieht sich da auf Dostojewski oder einen Satz, der ihm in den Mund gelegt wird. Wenn Gott nicht existiert, dann ist alles erlaubt. Und ich glaube, genau an dem Punkt kann man diesen Dualismus klar machen, denn er behauptet da, dass die anderen, die Gott nicht haben, nicht akzeptieren, nicht an Gott glauben, dass die moralisch minderwertig sind, weil sie ihre Ethik nicht final begründen können. Das bedeutet, argumentativ setzt Hartl Gott als das Normative, also als Prämisse und kann davon dann ableiten, dass wir moralisch sein müssen. Er macht es dann noch mit Bibelzitaten und 10 Geboten und sagt aber, er kann das immer begründen in diesem Gott, weil der ja der Ursprung ist, der Ursprung, der unbewegte Beweger. Das schwingt ganz vieles mit. Und ich würde behaupten, das stimmt nicht. Also Hartl sagt an einer Stelle, es ist schwer zu argumentieren, wenn man Gott nicht hat als Argumentationsfigur. Und da bin ich einig mit Johannes Hartl. Ich würde auch sagen, dass die Welt schwierig ist oder schwierig erklärbar, wenn wir die einfachen Erklärungen, die wir einfach schon kulturell gefressen haben oder wo wir sagen, da können wir uns drauf verlassen, wenn wir die streichen und dann überlegen, wenn wir jetzt wirklich alle Menschen, alle Nationen, alle was auch immer gleichberechtigt an einem Tisch sitzen. Dann ist es kompliziert, dann ist es schwer, dann ist es nicht leicht zu erklären, wer die Regeln macht oder welche Regeln wir befolgen. Es ist eine komplexe Welt, so hat Cordula das vorhin gesagt. Und da ist es schwierig. Es gibt nicht diese eine Position, von der heraus Normatives gesetzt werden kann, würde ich sagen. Und deshalb ist es doch gut, dass unsere Gesellschaften und zumindest hier in einer Demokratie so geregelt sind, dass wir Menschenrecht als Prämisse setzen. Und das kann ich einfach setzen. Ich kann einfach sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das ist eine Prämisse, die wird nicht hinterfragt. Und dann kann ich von dem ausgehend, kann ich das dann ausbuchstabieren. Und ich behaupte nicht, dass in unserer Gesellschaft das so gelebt wird. Also ich würde nicht sagen, wir leben in einer perfekten Welt und alles so bleiben, es soll so bleiben, wie es ist, sondern ich würde sagen, wir müssen immer wieder im Diskurs versuchen, dass die Menschen diese Teilhabe an diesen Rechten eigentlich auch erfahren. Und für mich braucht es da Gott nicht vorher, auch wenn es komplizierter ist. Und da würde ich Johannes Hartl sagen, super, erkannt, es ist schwer zu argumentieren, aber komm doch an diesen Tisch, komm doch an diesen Diskurstisch, misch dich ein und da kann auch alles Religiöse einen Platz haben. Aber ich würde nicht erwarten, dass Kirche den Vorsitz an diesem Tisch hat und entscheidet, wer welche Teilhabe hat. Und ich glaube ja selber an Gott. Also für mich ist das ja nicht was, was ich von außen kritisiere, aber ich muss Gott nicht setzen, um anderen Menschen irgendwie ihre Moralität abzusprechen. Das finde ich einen unnötigen Move.
Also an dieser Stelle erstmal die Bekräftigung, lieber Herr Dr. Johannes Hartl, Sie sind herzlich eingeladen, an unseren Tisch des Diskurses zu kommen. Also wir hätten da großes Interesse dran, Sie auch mal zu erleben im Austausch von Argumenten. Klammer zu. Und das, was du, Moritz, sagtest, das habe ich öfter gerne so als Reduktion von Komplexität bezeichnet, ne? Also für Hartl ist es absolut notwendig, dass er das vereinfacht, damit er seine Argumentation gut aufbauen kann. Und das Video, das du benannt hast, ist für mich so seit langem auch eins der schwächsten, die Hartl irgendwie gemacht hat. Also er fängt nämlich auch damit an, der Religion irgendwie das Boshafte abzusprechen, denn es gibt ja auch durchaus Meinungen, Bischof Wilmer in Hildesheim hat das mal gesagt, der Kirche liege der Machtmissbrauch in der DNA inne, so ungefähr. Und also, dass dem Religiösen auch durchaus etwas Boshaftes anheftet, weil einfach Mechanismen wirken durch die Menschen, die echt Probleme hervorrufen können. Und er hat dann gesagt, ja, na gut, das ist aber nichts ureigenes Religiöses, denn der Kommunismus, atheistische Menschen haben ja auch Schlechtes getan. Also ich weiß nicht, wie man das philosophisch nennt, aber das ist also, du merkst halt, das ist eine ganz, ganz schwache Argumentation und die steht auf ganz, ganz losen Füßen. Und er liefert auch keinen Beweis, wie du genau gesagt hast, sondern Gott wird da ja als Lückenbüßer ins Spiel gebracht, ne? Und das ist somit das Schwächste, was man eigentlich machen kann, wenn man einen Gottesbeweis vorhat. Also, das war philosophisch unredlich, was er da gemacht hat, fand ich. Und das habe ich dann auch nicht mehr weiter beachtet, weil ich dachte, ey, das muss doch Leuten, die studiert haben, die sich mit der Materie auskennen, direkt auffallen, dass das so nicht geht. Und dann musste ich tatsächlich auch noch vielen Leuten diesen Aspekt irgendwie erklären. Und dann dachte ich auch so, naja, wir lassen uns halt auch echt gerne einlullen, oder? Also, wir hören da diesem Geseiere zu und dann ergibt das ja irgendwie Sinn. Und dann muss ich manchmal auch zurückscrollen und sagen: hey, Moment mal, was hat denn der da gerade gesagt? Nee, hat er nicht. Nein. Und doch hat er.
Das Video hat eine grundlegende Schwäche, und zwar, es wirft Religiosität, also die Existenz von Religiosität und die Frage nach der Existenz Gottes in einen Topf. Und das geht überhaupt gar nicht. Denn ob Gott existiert oder nicht, das ist die eine Frage. Was Religion tut im Namen Gottes, das ist eine ganz andere. Oder ob Menschen religiös sind, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das kann man nicht vermischen, ja. Und wenn wir vielleicht, er sagt ja an vielen Stellen dann, ja, man kann das ja jetzt auch nicht beweisen. Also er gibt dann immer zu, dass das jetzt auch noch kein Beweis ist, was er eben gesagt hat. Also er redet über die Existenz Gottes einerseits, aber argumentiert dabei immer, dass ja Religion so gut oder dies und das wäre. So funktioniert das nicht. Wenn man über die Existenz Gottes reden will, muss man über die Existenz Gottes reden. Und dass Menschen religiös sind, kann auch ganz anders zu begründen sein. Oder nur aus der Existenz von Religion leitet sich nicht ab, dass Gott existieren muss. Das ist unabhängig davon. Das kann trotzdem sein oder nicht. Weshalb er sich überhaupt am Atheismus so abarbeitet, weiß ich nicht. lass doch die Atheisten einfach in Frieden Menschen sein, die auch ihren Weg zu finden versuchen. Und die haben ja manchmal auch gute Gründe. Zum Beispiel, wer in der Kirche Schlimmes erlebt hat, wer Missbrauch erlebt hat, wer Machtmissbrauch erlebt hat oder wer erlebt hat, dass er irgendwie eingeengt und gegängelt wurde. Und dann sagt, bei diesem Verein kann ich nicht mehr dabei sein und das, was ihr sagt, kann ich nicht mehr glauben. Ja, das ist doch sein gutes Recht, zu sagen, ich suche meinen Weg auf meine Weise. Und dann kann man, könnte man höchstens selbstkritisch sein und sagen, leider haben wir es in diesem Fall verkackt. Wir konnten dieser Person nichts anbieten, was wirklich geholfen hat. Das wäre ein Moment, einsichtig zu werden und in sich zu gehen, was man eigentlich falsch gemacht hat. Und es wäre nicht zu sagen, du Atheist, du hast es nicht geschnallt. Ja. Und auch die Begründung von Ethik mit Religion, was Moritz auch schon angerissen hatte, ich finde das sehr gefährlich, da einen Gott bemühen zu müssen, damit wir uns so und so wohl verhalten und letzten Endes eigentlich die Gefahr von, du könntest in die Hölle kommen, wenn du ein böser Mensch gewesen bist, bemühen zu müssen, was er ja irgendwie auch andeutet. Wenn Menschen nur unter Androhung von Strafe sich halbwegs menschlich verhalten, dann ist das Ganze nicht sehr haltbar. Vielleicht schmeißen sie eben diesen Glauben irgendwann weg und sagen, nö, gerade nicht. Also wenn ich Ethik begründen will, dann kann ich sagen, weil ich ein Mensch bin und weil du ein Mensch bist und weil ich leben möchte und zwar möglichst leidfrei, soweit möglich. Deswegen sehe ich ein, okay, du bist ja genauso ein Geschöpf wie ich. Und wenn ich dich in Frieden lasse und du mich in Frieden lässt oder ich dir helfe und du hilfst mir, dann können wir klarkommen. Nicht, weil irgendeine höhere Macht uns das vorgibt.
Ich
Und
würde vermuten, dass Johannes Hartl dann Folgendes antwortet. Also Freiheit, klar, und es gibt Menschen, die Schlimmes erlebt haben und das ist doch keine Frage, dann sollen die ihren Weg gehen und das kann er absolut nachvollziehen. Aber alles gesellschaftliches Leben, das muss doch in gewissen Bahnen ablaufen, das muss doch gewissen Regeln folgen und man muss dafür gewisse Werte ausbilden und etablieren. Und das Problem ist doch, dass die Menschen, die jetzt ihren christlichen Glauben so verhöhnen, ihre Werte aufgeben. Ja, und dann hat er doch auch kein großes Zutrauen in die Menschen, denn er geht davon aus, dass die nicht gut damit umgehen. Denn er sagt zum Beispiel, in der ganzen muslimischen Welt ist der Westen und ist das Christentum verschrien, weil die Menschen ihre Werte loswerden. Und wenn muslimische Menschen das sehen, was denken sie sich dann? Was? Das soll der Westen sein? Dann will ich da nicht hin. Also eigentlich das könnte man zu einem Schreiben werden lassen für Markus Söder und die CDU, um ihre Migrationspolitik auf gute Füße zu stellen. Wir müssen einfach noch mehr queere Leute in unseren Medien zeigen und sexuelle Vielfalt abbilden. Und dann kommt der ganze Osten, die ganze andere Welt, die auf der Flucht sich befindet, nicht zu uns nach Deutschland, weil sie sich so denkt, Mensch, die haben keine Werte. Das ist das Schreckensszenario, das er bildet. Und ich glaube, also so leicht das auch uns fällt, da Dinge zu finden, die problematisch sind, ich glaube, wir haben noch nicht ausgemacht, welche Tragweite das hat. In dieser Situation so über Bevölkerungsgruppen zu sprechen, die anderen Glaubens sind, also so zu pauschalisieren, zu diskriminieren, Rassismen zu fördern und derart zu publizieren. Was das für ein Mensch ist, was der da tut, ich finde, er möchte eigentlich eine Art Kulturkampf auslösen und er möchte die Gesellschaft gegeneinander aufwiegeln. Und er hat dann ganz, ganz leichtes Spiel in unserer jetzigen Situation, wenn es um rechtes politisches Gedankengut geht. Ja, und es ist auch nicht umsonst so, dass eins der letzten Videos sich mit dem Thema Abtreibung beschäftigt hat. Und wo er dann auch wieder diese ganzen Gender-Geschichten reinpackt, Frauen- und Männerrollen. Natürlich dürfen nach seiner Argumentation Männer etwas zur Abtreibung sagen. Denn die Männer sind Erzeuger, die Männer sind Ärzte und die Hälfte der Kinder sind auch jung. Das ist also die Rechtfertigung dafür, dass Männer etwas zum Thema Abtreibung sagen dürfen. Also mich gruselt es, wenn ich diese Sachen durchgehe und mir die Ausmaße bewusst mache, die das hat, was er da tut. Ja, also Wie seht ihr das?
Ich glaube, du sprichst da was ganz Wichtiges an, und das ist eigentlich so diese politisch-gesellschaftliche Gemengelage, in die hinein er seine Videos ja auch schickt. Und da würde ich jetzt ganz konkret einfach mal so die AfD-Ergebnisse in Thüringen und Sachsen nehmen oder die Korrektivrecherche zum Thema Remigration und was dann politisch gefolgt ist. Und das war auf der einen Seite eine große Protestbewegung, ja, die größten Demos seit 89 auf deutschem Boden, wo die Demokratie verteidigt wurde, wo die Verfassung verteidigt wurde, wo Leute gesagt haben, ey, in so einer Gesellschaft wollen wir nicht leben. Und gleichzeitig passiert im politischen Berlin genau das, dass die Ampel mit der CDU irgendwie überlegt, wie sie die Migrationspolitik nachgestalten sollen, weil ja die AfD im Aufwind ist. Und ich finde, da ist es tatsächlich gefährlich, wie sich kirchliche Akteure oder religiöse Akteure verhalten. Und da spielt Hartl voll mit rein, diesem rechten Gedankengut den Boden zu bereiten. Und ich kann mich ja jetzt nicht hier in einen Podcast setzen und irgendwie konkret da weiß nicht, welche Vorwürfe erheben, aber ich kann zumindest sagen, rechtsoffen ist das alles schon. Und da sind Argumente drin, die völkischem Denken, die rassistischem Denken, die chauvinistischem Denken Vorschub leisten. Und da muss ich einfach sagen, da müssen alle auf allen Plattformen kritisch sein, sensibilisiert sein, selbst denken, sich solidarisch verhalten, weil einfach das Leben in unserer Gesellschaft für Minderheiten und damit für alle gefährdet ist.
Wenn ich sehe, dass 12 bis 14% der Kirchenmitglieder, ich weiß nicht, für die einen Katholiken und Protestanten, für die einen waren es 12, für die anderen waren es 14%, AfD wählen, dann gruselt mich das insbesondere. Und dann sehe ich halt, im Osten Deutschlands gibt es wenig Kirchenverbundenheit bei den Menschen. Aber dort wird die AfD sowieso schon gewählt. Da ist sowieso, finden die irgendwie Anklang. Und wenn ich jetzt bedenke, also die kirchlich gebundenen Menschen kriegen also von jemandem noch eine Bestärkung in der Hinsicht, ja, also dann es ist ja so, als wenn der Wald brennt, also zünde ich am anderen Ende gleich auch noch an. Ja, also von daher finde ich das besonders gefährlich, weil gerade Leute in der Kirche schon mal schauen und hören, was sagen denn unsere Bischöfe, spirituellen Leitfiguren und so weiter. Die haben vielleicht gerade noch besonders so das Bedürfnis zu hören, ja, was wird denn gesagt von jemandem, der bei uns irgendwie eine wichtige Stimme hat.
Ich habe jetzt parallel einen Artikel rausgesucht, weil ich finde, der ganz gut zu dem passt, was ihr gesagt habt. Da geht es um die AfD. Leute haben sich da geäußert und es geht um die Minarette und die Muezzinrufe in Deutschland. Also die Menschen haben sich da klar gegen ausgesprochen, denn der Inhalt des Ausrufes, also Allahu Akbar, zum Beispiel, dass es ein Machtanspruch damit geäußert werden würde, dass der Islam über die Welt herrsche und so. Also hanebüchene Argumentationslinien. Aber in diesen Artikel fügt sich dann Johannes Hartl mit einem Twitter-Post ein. Und er sagt, dass es beim Muezzinruf eben nicht primär um Trost geht, sondern dass der Ausruf Allahu Akbar bedeutet, es gibt keinen Gott außer Allah. Es ist eine letztlich imperialistische Proklamation im öffentlichen Raum und allein schon deshalb deutlich vom Glockenläuten zu unterscheiden. Also es geht eben darum, dass er so sagt, der Islam versucht, unsere Gesellschaft zu unterwandern. Er tut es mit solchen Stilmitteln wie solche Ausrufe. Und wir würden gar nicht mehr merken, wenn wir nicht achtsam genug sind, dass wir da eigentlich einer feindlichen Übernahme gegenüberstehen. Also es durchzieht seine Reden, es durchzieht sein Denken und er sympathisiert mit AfDlern und AfDlerinnen, um das weiter zu streuen. Und vielleicht noch mal so gegen Ende eine Frage, die mich besonders interessiert. Glaubt ihr mit dieser Haltung, mit dieser Art Religion, Ausübung, ob man damit Geld machen kann? Ist das eine Business-Idee? Bräuchten wir vielleicht einen modernen Gentleman in unserer Gesellschaft, der unseren Glauben in die Gesellschaft so einfügt, dass wir wertegeleitete Menschen ausbilden, die irgendwie gut christlich Gesellschaft sein können? Also ich spiele da natürlich auf ein Programm an von Hartl. Mit Moritz hatte ich das im Vorgespräch schon ein bisschen thematisiert, dass er gewissermaßen so ein Lernprogramm erstellt hat über seine Eden Culture Vereinigung, da Gentleman auszubilden, den Menschen eben zu sagen, wie Gentleman heutzutage gehen kann. Also ist das
Nicht
alles?
den Menschen, Thomas, den Männern.
Ach so, den Männern, ja, Entschuldigung, den
Wollte schon
besseren
sagen, das
Menschen.
heißt ja bestimmt nicht umsonst Gentleman. Mir gruselt es bei dem Wort Gentleman schon so ein kleines bisschen, weil es genau danach klingt, ja, die Männer zu optimieren. Die Frauen können sehen, wo sie bleiben. Am Herd am besten wahrscheinlich.
Ja, oder untergeordnet auf jeden Fall.
Ja, also Geld machen, wenn man seine Videos anguckt, da ist keine Werbung zwischengeschaltet, außer seine eigene. So, hey Leute, hier ist keine Werbung, aber ihr könnt ja mal für uns hier spenden.
Also glaubt ihr, da könnte ein weiterer Plan hinterstecken? Also hinter dem, was er tut, also dass er jetzt so ein Programm aufzieht, dass er jetzt Eden Culture macht, dass er so viele Videos publiziert zu so diversen Themen, die nicht einfach ureigen religiös sind oder mit theologischen Fragen hantiert, sondern das ist ja ein breiteres Spektrum, das er an Fragen aufwirft und abdecken will. Meint ihr, der verfolgt ein größeres Ziel mit seiner Arbeit?
Also ich glaube, das ist jetzt ein Stück weit Spekulation, inwiefern wir jetzt ihm einen Businessplan oder eine Strategie unterstellen. Das weiß ich persönlich nicht. Aber man sieht ja schon die größer werdende Reichweite, die Veranstaltungen, die größer werden, die Mehrkonferenz, wo die Teilnahme einfach teuer ist, das Gebetshaus Augsburg, was ein großes auch Wirtschaftsunternehmen ist. Und er, der sich auf einfach privat auch aus Spenden finanzieren lässt und aus Vorträgen für irgendwelche Auftritte, die er hat. Also von daher ist er ja schon selbst als Person oder als Familie abhängig von seiner Reichweite, von seinem Erfolg, von seinem finanziellen Aufkommen und Einkommen. Und da würde ich schon sagen, dass da eine Gefahr drin liegt. Also auch wenn man größer wird, dann braucht das Ganze ja auch mehr Geld. Also die Produktion, die ganzen Hintergründe, da generiert er ja auch einen Bedarf mit dieser größeren Reichweite, um dann wahrscheinlich noch mehr Gehälter zu bezahlen und Angestellte irgendwie. Aber wie gesagt, also die Strategie kenne ich nicht. Man könnte an dem Punkt natürlich auch das Blatt wenden und eine Kirchenkritik, anbringen und sagen, naja, funktioniert das Businessmodell Kirche nicht schon seit Jahrhunderten und zwei Jahrtausenden so, dass Leute ihre Kirchensteuer oder ihre Mitgliederbeiträge bezahlen, weil sie dieser Erzählung, wir sind die Guten und wir kommen in den Himmel, eben auf den Leim gegangen sind. Also ich würde da schon sagen, da könnte man auch kritisch auf sich selbst oder auf andere Institutionen schauen. Das mache ich auch so in meinem Beruf. Und gleichzeitig ist es natürlich schon auch gefährlich, wenn Einzelpersonen da so strahlend unterwegs sind. Ich weiß nicht, hat er eine Kontrollinstanz oder irgendwie eine Gruppe, ein Gremium, gegenüber dem er hier rechtfertigungspflichtig ist oder so? Das weiß ich nicht.
Gute Frage.
Mir ist auch aufgefallen, dass er ja im Grunde die ohnehin privilegierten Menschen anspricht. Ja, es gibt diesen einen Post auf Insta, wo er sagt, was du tun musst, um ein erfolgreiches Leben zu führen. Also arbeite zielstrebig an deinem beruflichen Fortkommen, heirate, gründe Familie. Und das Beste wäre, du kannst in deiner eigenen Immobilie wohnen und so. Und da dachte ich, okay, also wäre jetzt wahrscheinlich der perfekte Plan für einen Mann. Eine Frau ist heiraten ja nicht unbedingt so sinnvoll, wenn man sich das deutsche Eherecht und alles anguckt, dann muss man sagen, ja, da muss man auch das Kleingedruckte lesen, kann man auch Kritik dran üben. Aber gut, also ein Plan für privilegierte Menschen, die schon ein bisschen Startkapital haben oder ein bisschen mehr, die sich alle mögliche Bildung ermöglichen können und Die enden dann halt mit der Familie in der Immobilie. Das ist ja fantastisch. So, damit sind alle Leute, die nicht diesen guten Start haben, schon mal irgendwie halb draußen. Und im Laufe des Geschehens dann wahrscheinlich ganz draußen. So, und damit sichert man sich die Sympathien von denen, die ohnehin das Sagen haben. Von daher ist es, wenn ich drauf schaue, von Johannes Hartl, ein Anbandeln mit den Privilegierten, den Mächtigen und sich verbünden mit denen gegen die nicht so Privilegierten. So. Und das ist etwas, was mir gar nicht gefällt, wenn sich jemand christlich schimpft. Ich gucke dann, was hat denn Jesus mitgebracht und hat sich halt mit denen abgegeben, die weniger privilegiert waren und hat die verteidigt und in Schutz genommen, die weniger privilegiert waren. Und dann denke ich so, Junge, wenn du Christ sein willst, dann mach's doch mal wie Jesus und nicht, wie es immer diejenigen gemacht haben, die mit den Reichen und Mächtigen gekungelt haben und dabei dann groß rausgekommen sind. Das kann doch jeder, also jeder, der halt privilegiert ist. Das ist doch nicht christlich.
Ja, ihr habt's, also danke für eure Spekulationen. Tatsächlich weiß ich den Businessplan auch nicht. Ich beobachte das aber auch schon seit längerem und dass Eden Culture jetzt dazugekommen ist und so eine Gentleman-Schulung irgendwie eine Rolle spielt und im Gebetshaus dann auch so Ehevorbereitungskurse laufen und Trainings oder Trainees und so. Also das ist schon besonders, was da an patriarchalen Strukturen weiterhin verfestigt werden soll, gefördert werden soll. Und Moritz, du sagst es ganz deutlich, das ist uns nicht fremd. Er befindet sich da in einer guten Tradition der kirchlichen Arbeit. Dass wir einen derartigen Bedeutungsverlust gerade erleiden, in Anführungsstrichen, aufgrund einer Transformation der Gesellschaft, hat eben nicht nur schlechte Seiten, sondern wir können uns nochmal auch anders mit unseren Inhalten befassen. Wir haben das nicht getan, weil, also die Initialzündung kam nicht von uns, sondern weil sie von außen an uns herangetragen wurde, durch Menschen, die Missbrauchsfälle aufgedeckt haben, die einfach Machtmissbräuche aufdecken, die den Finger in die Wunde legen. Und das ist so unbequem geworden, dass wir da jetzt handeln müssen, so. Und natürlich können wir dann immer vom Hohen Ross auch sagen, ja, was läuft denn da eigentlich bei Hartl? Das ist doch ein alter Hut und der müsste doch irgendwie das besser wissen und so. Das ist der Vorwurf, den ich immer kriege. Ich arbeite für die Kirche, ich arbeite für eine der großen Volkskirchen, ich bin abgesichert, ich bin nicht auf Spenden angewiesen, deswegen könnte ich mich da schön locker rauslehnen und ihn da kritisieren. Aber es ist für mich dieser Aspekt, wie gehe ich damit um? Wie reflektiert arbeite ich? Welche Abhängigkeiten erziele ich? Welche Abhängigkeiten lasse ich weiterhin zu, obwohl ich sie kenne? Wo manipuliere ich? Wo versuche ich subtil Ärger und Spaltung zu streuen und so? Also, das sind ja Dinge, bei denen kann ich nicht mehr annehmen, dass sie Hartl zufällig passieren. Dafür ist er zu intelligent und zu elaboriert in dem, was er tut. Er kann zu gut die Diskurse darstellen und dann kippt es immer bei seinen Geschichten. Und deswegen ist das für mich ein großer Kritikpunkt zu sagen, wir müssen da drauf schauen, weil da ein Mensch ist, der ja nicht einfach nur seine Freikirche da aufbaut, sondern mit uns zusammenarbeitet und zum großen Teil ein Aushängeschild für die charismatische Ecke sein soll. Ich denke mir so, liebe Leute, wir müssen da drauf achten, drauf schauen, weil das auch eine Frage von uns ist. Wie geht heute Glaube, der vernünftig ist, der reflektiert ist und der am Ende in eine Freiheit führt? Und du sagst es, Cordula, natürlich immer wieder auf Jesus schauen, immer wieder drauf gucken, wie hat der denn gehandelt, was waren seine Prinzipien? Und eigentlich ist es super einfach, würde ich sagen. Also auch bei wenigen Fundamenten, die wir haben, bei wenig Belegen, das ist ziemlich klar, dass sein Anliegen es war, Menschen aufzurichten, groß werden zu lassen, an die Ränder zu gehen und eben auch eine Minderheit eine Bühne zu geben vielleicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das im Sinne Jesu gewesen wäre. Und trotzdem gibt es ja diese Ängste, die er da schürt und die sind in unserer Gesellschaft virulent. Wir haben Angst, dass unsere Welt nicht mehr die sein kann, die sie war, an die wir uns gewöhnt haben. Und ich finde es wichtig, dass wir uns dazu äußern. So, und wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde euch nochmal einladen, das loszuwerden, was euch noch wichtig ist in diesem Zusammenhang. Gebetshaus, Hartl, die Videos, wenn ihr an eure Kinder denkt, wenn ihr an eure Gemeinde denkt, an eure Familien, an Menschen, die irgendwie Glauben suchen. Was ist da wichtig, so nochmal auf den Punkt zu bringen, wenn die Menschen jetzt diese Folge hier gehört haben? Könnt ruhig ein bisschen überlegen und wenn einer etwas formuliert hat und glaubt, fertig zu sein, kann er einfach anfangen. Ja, ihr habt das Schlusswort quasi.
Ja, ich war mal mit ein paar Jugendlichen und einer Kollegin, die auch ihre Jugendlichen mit hatte, auf so einer Jugendwoche. Da ging es so ein bisschen charismatisch zu. Und diese Kollegin und ich, wir waren da ein bisschen skeptisch und haben gesagt, ja, aufpassen. Und haben da auch so problematische Pünktchen gefunden, während die Jugendlichen sich alle in diesem ganzen, in dieser Atmosphäre wohlfühlten. Und so ein bisschen so ähnlich kommt mir das hier auch vor. Meine Kollegin ging dann zu ihren Jugendlichen hin, reflektierte mit denen, was da alles gesagt worden ist, was da gelaufen ist und hat zu denen gesagt, passt auf, Leute, auch wenn ihr euch hier wohlfühlt, auch wenn ihr es hier richtig gut und angenehm findet, hört nicht auf, selber zu denken. Guckt dahinter, wenn euch irgendwas komisch vorkommt, redet mit jemandem von uns drüber, und reflektiert das. Und wenn euch da irgendetwas piekt, forscht mal nach, woran es jetzt liegt. Und dasselbe würde ich auch sagen. Klar braucht man immer Begleitung, aber man braucht vielleicht nicht den einen spirituellen Begleiter, der da Johannes Hartl heißt, sondern man braucht vielleicht Austausch mit vielen verschiedenen Menschen und vielleicht auch mit denen, die zu den Gruppen gehören, die jetzt von ihm hier mit Skepsis angeschaut werden. Also wenn ich mich mit queeren Menschen austausche und mit Menschen, die trans sind, dann merke ich vielleicht was anderes. Dann merke ich nämlich, ach, die sind ja diskriminiert tatsächlich und nicht so, wie er da so tut, als wenn jetzt die Minderheit der Mehrheit irgendwas aufdrückt. Sondern dann drehen sich für mich die Verhältnisse wieder gerade. Dann kriege ich mit, wer eigentlich in der Minderheit ist und wer eigentlich unterdrückt ist und falle auf solches Gesülze halt vielleicht nicht rein. Also immer prüfen, immer nachdenken. Und immer diejenigen fragen, die irgendwie da betroffen sind.
Dankeschön.
Ich würde auch sagen, also jeder Beitrag, jeder Kontakt zu Menschen sollte darauf ausgelegt sein, dass sie über ihr Leben mit mir oder mit anderen in Austausch gehen und diese Lebensdeutung, die da passiert im kirchlichen Kontext, die will ich nicht bestimmen. Also ich will nicht als Pastor die Autorität sein und ich meine auch, dass andere diese Autorität nicht sein sollten oder nicht haben sollten, auch nicht Johannes Hartl. Und dabei würde ich jetzt mal ganz biblisch vorgehen und sagen, prüfet alles und behaltet das Gute. Also ich glaube, auch in Augsburg und auch bei Johannes Hartl kann man was lernen, was die Kommunikation angeht, was die Ästhetik angeht, durchaus. Und gleichzeitig muss ich sagen, Form und Inhalt lässt sich nicht ganz trennen. Ich würde schon sagen, bildet Banden, seid gemeinsam solidarisch unterwegs, und hört nicht auf zu denken. Also ich glaube, da hat Cordula genau das Richtige gesagt. Ich werde immer skeptisch, wenn mir das Denken abgenommen wird. Und ich versuche, meine kirchliche Arbeit so zu machen, dass eigentlich Fragen auch aufgehen, dass vielleicht auch eine Irritation oder eine Unsicherheit mal ausgehalten wird, dass ich mich so präsentiere, dass ich nicht der Experte für alles bin. Und durchaus auch dann mit kritischen Menschen gerne ins Gespräch gehe und gleichzeitig eben bei anderen auch weiterhin kritisch bleibe. Ich glaube, das ist auch die Aufgabe von uns, die wir theologisch gebildet sind. Also ein Theologiestudium verpflichtet meiner Meinung nach, einfach Dinge auch kritisch anzuschauen. Wir können vielleicht die eine oder andere Einordnung, die Hartl vornimmt, auch nochmal anders einordnen. Weil es ist ja nicht so, dass es eine Geschichtsschreibung gibt und eine Deutung und da eine Perspektive die richtige ist, sondern schon zu allen Zeiten war Geschichtsschreibung, war Wahrheit immer ein Diskurs. Und da die Frage zu stellen, welche Stimme ist denn laut, welche lasse ich laut werden, welche ist mächtig, das finde ich super wichtig, das zu fragen, und da im Gespräch zu bleiben. Selbstkritisch, die Kirche kritisierend, aber vor allem dann auch Business Models und Gentleman Schulen. Ja, die bräuchte ich dabei nicht, aber jetzt sind sie da, dann reden wir drüber.
Vielen Dank für diese ausgewogenen und
weiterführenden Statements. Wir können das hier nicht erschöpfend ausdiskutieren, aber ich denke, es sind einige Schlaglichter deutlich geworden, die mir auf jeden Fall im Vorfeld schon wichtig gewesen sind, dass sie vorkommen. Ich lade euch alle, die ihr zugehört habt, herzlich ein zu kommentieren. Wir werden ein kleines Reel erstellen, sodass auf unserer Instagram-Seite das kommentierbar ist. Und Spotify hat auch eine Kommentierfunktion und die anderen Anbieter der Podcasts eben auch. Liebes Gebetshaus Augsburg, ihr könnt euch auch gerne melden und dann können wir auch die Diskussion ausweiten. Herzliche Einladung dazu, sich auch munter an den Kommentierungen dazu beteiligen. Cordula, Moritz, vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr da wart. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, euch zu sprechen. Und ich hoffe, wir bleiben in regen Kontakt und tauschen uns weiter aus über das Thema.
Sehr gerne.
Danke, Thomas. Alles Gute weiterhin.
Tschüssi.